Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und in dieser Folge geht es um das Thema Verhandlung. Das ist eine Interviewfolge und wir sprechen über das Thema Verhandlungsführung, Verhandlungsregeln, über das Thema Vorbereitung, auch Unterschiede im Einkauf vom Handel und auch zum Industrie. Und ich habe heute einen spannenden Interviewgast. Er hat fast 30 Jahre Berufserfahrung, auch im Einkauf, ist also absoluter Profi. Was er gemacht hat, wo er an welchen Stationen er war, das erzählt er uns gleich selbst. Und damit herzlich willkommen, lieber Sven Bogatzki.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann.
Ja, also ich habe jetzt schon mal so ein bisschen angeteasert, 30 Jahre auch Erfahrung, auch im Schwerpunkt, auch im Handel. Aber damit ich jetzt gar nicht so viel von Ihnen erzähle, weil das können Sie am besten selber erzählen, einmal damit der Zuhörer weiß, okay, was... Einmal so ganz kurz so die Vita, so mit den Punkten, was sie zum Experten bis dato macht.
Ja, ja sehr gerne. 30 Jahre, da fühlt man sich direkt ein bisschen älter, wenn man es von jemandem das hört. starte ich mal ganz vorne. Meine ersten Einkaufserfahrungen durfte ich sammeln in einem Unternehmen, das Lizenzartikel importiert hat. Und zwar ganz tolle Produkte, so Homer Simpson Waschlappen und SpongeBob Tassen und Mickey Mouse Gläser, aber hauptsächlich Textilien. Und da ich noch Anfänger war, durfte ich damals den Bereich Geschenkartikel für Großkunden übernehmen, was sich gut anhört. Problem dabei war, wir hatten noch keinen einzigen Geschenkartikel wirklich an Großkunden verkauft, deswegen durfte ich es auch, glaube ich, machen. Also die Kunden waren damals eher so kleine stationäre Händler hinter Bahnhöfen, so Comic-Händler. Und da durfte ich auch mal mitfahren mit einem Verkäufer. Das lief dann so ab und vor dahin und hat seinen riesigen Katalog gezeigt. Und die haben dann 4 Tassen davon gekauft und 2 Mickey Mouse Wecker noch und sowas. Also das war schwer skalierbar und musste auch persönlich hin. Und ich wollte unbedingt damals zu den Großen, das heißt zu den Discounter. Und hatte dann mir einen Termin besorgt bei einem großen Discounter in Essen. Die hatten so einen Tag, da durfte man vorstellig werden, auch wenn man unbekannter Lieferant war. Dann habe ich mir da tatsächlich eine Nummer gezogen, so war das damals dann noch, wie in der Behörde und nach 2 Stunden Warten mit vielen anderen Verkäufern durfte ich dann auch endlich in den Raum rein und da kam der Einkäufer, kam dann zu mir, der kam auch pünktlich und sagte, ich hätte exakt eine halbe Stunde Zeit und ich habe eine Hochglanzpräsentation, also ich habe wirklich vom Feinsten alles gegeben, was ich irgendwie hatte und nach 27 Minuten kam ich dann auf meinen Preis und dann stand er einfach auf und wollte gehen. Ja, und also der Preis war einfach ausgelegt auf diese Kleinstmengen, die wir sonst hatten. Und ich habe aber von ihm noch die Menge rausgekriegt, die er kaufen würde, wenn ich den richtigen Preis hätte. So, das war der Auftakt. Damit bin ich dann wieder zu meinem Chef und habe den irgendwie versucht zu überreden, dass er mich mitnimmt nach China. Und das habe ich nach dem dritten Anlauf dann auch geschafft. Und dann saß ich im Flieger. Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ja Mensch, wenn du irgendwo erfolgreich sein willst, im Vertrieb, dann muss erstmal die Basis stellen, dann muss der Einkauf stellen. Damals hat das noch geklappt. Ich bin halt mit diesen gigantischen Mengen dahin geflogen und auf einmal war das auch kein Problem, ganz andere Preise zu bekommen. Und das dauerte dann auch gar nicht lange, bis wir den ersten Großauftrag bei Deal Discounter hatten und dann folgten halt viele weitere. Das war so wirklich ein schönes Gefühl und damals war das noch ein Stück weit, habe ich mich mehr im Vertrieb zu Hause gefühlt. Und da habe ich zum ersten Mal für mich so gemerkt, Mensch, einkaufen, das macht Spaß, ne? Weil man da richtig was bewegen kann und das Ganze richtig nach vorne bringen kann. So, und dann hat es mich ein paar Jahre später, hat es mich dann in den stationären Einzelhandel verschlagen. Und zwar in die Kinder- und Babybranche. Das war ein deutsches Unternehmen, was Kinderwagen und Autositze, Textilien und so weiter stationär verkaufte. Und da sollte ich den Importbereich aufbauen und eben die Kinderwagen übernehmen. Und bei den Kinderwagen gab es damals das große Problem, dass nicht nur die werdenden Familien gerne 4, 5 verschiedene Märkte abklapperten und sich da immer die gleichen Produkte anschauten, also es gab gar nicht so viele verschiedene Hersteller, immer die gleichen Produkte und sich die Preise notierten. Und zu allem Übel kam dann auch noch das Internet mit Idealo und Co. Das heißt, es war komplett transparent und man war tatsächlich am Überlegen, ob man diesen Kinderwagenbereich so klein macht, dass der kaum noch eine Rolle spielt und nur noch einfach Textilien verkauft, weil da eben gewisse Spanne dran ist. Das Blöde war für die Textilien, weil ich ja nicht zuständig, sondern nur für die Kinderwagen. Und dann habe ich da mein Glück probiert, irgendwie die Einkaufspreise runterzukriegen, weil an den Verkaufspreisen war ja nichts zu machen. Ja, das heißt, die waren so transparent, das waren im Markenartikel. Und an den Einkaufspreisen war am Anfang auch nicht so viel zu machen, weil ich habe das dann versucht, bei einem der größten Hersteller, den ich gesagt habe, was ich jetzt haben möchte. Und der hat mir dann mit einem Lächeln erklärt, ja, also seine Vertriebler wären gerade alle draußen und würden gerade bei unseren Läden kräftig schreiben. Damals haben noch vor Ort die Flinches Nehmer auch selbst eingekauft. Das heißt, das Wertvollste, was eigentlich, was diese Märkte hatten, die Fläche, die hatte ich gar nicht im Griff. Und deswegen konnte ich auch gar nichts verhandeln. Ich habe das damals so versucht. Ich hatte es ja bei den Discountern gelernt, wie man verhandelt. Das brachte halt überhaupt nichts. Also, wir haben das komplett abgeblockt. Das war auch wieder eine Erfahrung, dass es einfach ganz anders gehen muss. Es ging dann auch irgendwann, also ich konnte die Franchise-Nehmer irgendwann davon überzeugen, dass sie mir dann doch ihre Flächen übergaben zum Verhandeln. Da klappte das auch. Ne? Das war eine ganz andere Art der Verhandlung, plötzlich mit Markenherstellern das Ganze zu machen. Und dann wieder viele Jahre später hat es mich dann in der gleichen Branche, aber eben in ein Online-Unternehmen verschlagen. Und die hatten tatsächlich, das wusste ich gar nicht, als ich da hinging, aber die hatten noch sogar ein viel größeres Problem, weil die haben auch Kinderwagen und Autositze verkauft und auch die haben natürlich massiv diese Vergleichbarkeit. Aber die hatten sogar noch viel schlechtere Konditionen, weil die hatten ja gar keine Fläche. Und das war ja das Entscheidende und Wichtige damals für die Lieferanten, warum die überhaupt Konditionen geben. So, und das war dann auch wieder eine ganze, also man saß den gleichen Leuten gegenüber und die sagten dann plötzlich, dass man also das gar nicht kriegt, was man haben möchte, sondern eigentlich nichts, sondern die halt nur stört am Markt. Also man ist irgendwie der 27. Anbieter von den gleichen Artikeln und ob wir die führen oder jemand anders die nicht führt, eigentlich ist das ziemlich egal. Das waren dann mal andere Diskussionen, aber auch da haben wir es geschafft, dass wir es dann irgendwann gedreht haben. Und da war ich dann auch wirklich noch lange, bin ich dann irgendwann zum Juristen aufgestiegen und dann lange Jahre war ich da auch Geschäftsführer. Europas größten Online-Unternehmen in der Branche geworden. Ganz Europa haben wir uns dann noch aufgestellt, hatten 14 Online-Shops in ganz Europa. Also das war eine schöne Geschichte. Aber immer erst, das zog sich einfach durch meine komplette Laufbahn, immer erst mit diesem tiefen Tal der Tränen und dann der Ausweg immer über den Einkauf und immer über Verhandlungen und immer über einen besten Preis, der am Ende geholt wurde. Und das hat mich dann irgendwann auch dazu bewegt, zu sagen, Mensch, das hat jetzt in verschiedenen Branchen und das hat auch in verschiedenen Vertriebswegen so gut funktioniert. Und im Grunde ist es gar nicht so schwierig, wenn man dann weiß, wie es geht. Deswegen macht das total Sinn, das auch anderen zu erzählen und andere dazu ermutigen, das auch zu tun. Und das ist der Grund, warum ich dann heute ProTrain Consulting, über ProTrain Consulting in Trainings gebe. Das ist so ein Stück weit der Werdegang.
Das ist beeindruckend und vor allen Dingen auch eine tolle Entwicklung auch vom Einkäufer und dann näher hoch bis zum Geschäftsführer und dann wirklich europaweit auch mehrere Online-Shops. Das ist beeindruckend und auch wahnsinnig. Also diese Transparenz. Das ist zum Beispiel der Unterschied. Also den gibt es in der Industrie zum Beispiel auch. Aber im Handel ist, wo man sagt, das ist ein Online-Shop und da ist dem denn egal, wenn du sagst, ja, ob du den jetzt kaufst oder ein anderer, das ist mir egal. Das ist, alles ist transparent, die Preise sind so glasklar. Und da liegt der Einkauf, dann liegt der Gewinn tatsächlich dann auch im Einkauf. Und da zeigt sich dann, wer clever ist auch am Ende des Tages. Ja. Wie viel Einkaufsvolumen war es denn nachher so in der Spitze nachher?
Ja, im dreistelligen Millionenbereich haben wir hier eigentlich eingekauft. Das hat sich schon entwickelt. Also wir haben das Umsatzvolumen vervierfacht in der Zeit, in den 10 Jahren, in denen ich jetzt da war. Das hat schon eine ordentliche Entwicklung.
Wahnsinn, ja. Ja. Aus Ihrer Sicht, das ganze Thema, also ein paar Sachen habe ich schon mal rausgehört, aber der Unterschied vom Einkauf, wenn wir uns den Handel angucken oder auch die Industrie angucken. Wie würden Sie die Hauptunterschiede, gibt es da so 2, 3 Sachen, wo Sie sagen, das sind eigentlich die größten Unterschiede aus Ihrer Sicht?
Also ich kenne einige produzierende Unternehmen der größte Unterschied zum Handel, würde ich sagen, ist, dass im Handel ist der Fokus sehr stark auf das Durchschauen. Das heißt, es gibt Artikel, die entscheidet der Einkäufer praktisch, was jetzt gelistet wird. Wie es angeboten wird. Und im besten Fall hat er aber ansonsten nicht viel damit zu tun. Und selbst diese Entscheidung, was gelistet wird, da geht die Tendenz immer mehr dahin, dass man das versucht zu automatisieren und über KI zu lösen, dass da gar nicht mehr großartig jemand sitzt. Ganz extrem, das ist natürlich im Lebensmitteleinzelhandel. Die haben das perfektioniert bis zum Ende. Ne? Und dann gibt es eben andere Branchen, da ist es schon noch so, dass der Einkäufer sich jedes einzelne Teil noch anschaut. Auch noch ein großer Unterschied zwischen stationär und online. Stationär hat man natürlich einen viel begrenzteren Platz. Da ist das auch noch mal wichtiger, dass das Einkäufer wirklich mit Fachkenntnis draufschaut. Online, also bei einem Amazon schaut sich niemand mehr Artikel an. Ne, das wird gelistet, das wird getestet, ob das funktioniert. Wenn es nicht getestet ist, dann fliegt das irgendwie da raus. Wahrscheinlich hat auch noch nie das Lager überhaupt gesehen. Das ist alles automatisiert. Da hat man nicht mal mehr einen Ansprechpartner als Lieferant nachher, wenn man nicht dafür bezahlt. Also da gibt's sowas alles gar nicht mehr. Und zumindest die Bereiche, die ich in der Industrie kennengelernt habe, wenn ich mit den Vertrieblern gesprochen habe und auch den Einkäufern, da ist es schon noch so, dass da die Schnittstellenarbeit schon noch deutlich stärker ist. Ja, dass da viel mehr Abstimmung noch stattfindet und weil man Fehler auch nicht so gut und so schnell korrigieren kann. Also das ist ja das Schöne. Mhm. Gut, wenn ich jetzt im Einzelhandel, wenn ich da 7 Container gekauft habe, das kann ich auch nicht schnell korrigieren. Aber wenn ich da die Möglichkeit habe, Produkte auszuprobieren, was soll passieren? Im schlimmsten Fall mache ich irgendwann noch eine Lagerbereinigung, dann geht es aber wieder. Wenn ich die falschen Bauteile verbaut habe, sieht das wahrscheinlich ganz anders aus. Also das wäre aus meiner Sicht schon mit so der größte Unterschied.
Ja. Und vielleicht, dass ich das vom Handel auch nochmal verstehe, also ist es im Handelsbereich dann auch wirklich so, dass ich jetzt also als Einkäufer grundsätzlich bestimme, was letztendlich verkauft wird? Also sage ich, Mensch, hier ist ein cooles Produkt, der Preis sieht top aus, wenn ich das jetzt sehe, das ist alles deutlich unter dem, was ich bis dato gesehen habe. Das Ding, das nehmen wir mal in den Shop rein. Läuft das so rum oder gibt es da auch noch jemanden, der sagt, so Herr Bogalski, ich brauche nochmal 32.000 Kinderwagen in Blau, die laufen gerade gut, besorgen Sie mir die mal. Oder läuft das andersrum?
Also im Einzelhandel ist es tatsächlich so, dass der Einkauf da federführend ist. Das ist das Category Management dann, was im Endeffekt festlegt, was kaufe ich ein, was nachher verkauft. Also online gibt es ja gar keine, da ist der Vertrieb, ist eben das Marketing, das Online-Market. Ne? Das heißt, die bei Google und die, das ist Performance-Marketing und machen ein bisschen Brand, aber im Grunde über die Artikel, da entscheidet tatsächlich der Einkauf. Beim Stationären mag es in manchen Bereichen auch anders sein, aber im Großen und Ganzen ist das schon so. Das heißt, da gibt es keinen Auftrag. Bei den Lieferanten, die davor eben im Lied sind, also bei den zum Beispiel bei den Kinderwagenherstellern und bei den Autositzherstellern, da ist das anders. Ja, das heißt, die haben natürlich zum einen ihr Sortiment, das legen die fest, indem die mit dem Vertrieb sprechen und indem der Vertrieb mit seinen Kunden spricht. Und es kommen natürlich auch Anfragen von den Einkäufern rein, eben über Mengenabnahmen. Ja, das heißt, Standard-Klassik ist, man kriegt irgendwie, man hat einen Artikel XY. Dann macht man eine Einschätzung, wie stark der Verkauf wird aufgrund früherer Erfahrungen, vielleicht von Vorgängerartikeln oder von ähnlichen Artikeln, von Wettbewerbern. Da gibt es Mittel und Wege, wie man das ausfinden kann. Und dann trifft man immer die Entscheidung, ja, wie beziehe ich den Artikel? Beziehe ich den stückweise vom Lieferanten und schon nicht mein Lager? Oder beziehe ich den eben in einer nächstgrößeren Bezugsgröße bis hin zum Containerbezug direkt in Fernost? Und das ist eine Entscheidung, die trifft dann auch wieder der Einkäufer im Einzelhandel, aber das trifft eben dann auf den Vertrieb von den Lieferanten und die wiederum schleusen das dann durch an ihren Einkauf.
Alles klar. Okay, ja, das ist durchaus, also ich hatte in der letzten Podcast-Folge mit Ralf Maurer, da hatte ich auch ähnliche, der hat auch fast das Gleiche gesagt, also die Schnittstellen, ist es der große Unterschied. Und so wie Sie auch gesagt haben, wenn ein Bauteil denn falsch dranhängt an der Baugruppe, dann ist das nachher nicht mehr so schön. Und die Schnittstellen sind halt deutlich größer. Ne? Also im Einkauf habe ich ja doch dann verschiedene Ansprechpartner, ob das Vertrieb ist, ob es die Produktion ist, dann auch sind ja verschiedene Bedarfsträger, sage ich mal, die dann die Bedarfe in den Einkauf reingeben direkt. Ne?
Ja, also die Bestrebung, und ich glaube, dass es im kompletten Einzelhandel so ist tatsächlich, das so automatisiert wie möglich durchzuschleusen und eben mal lieber mal mit einem Test zu arbeiten. Das ist so die klassische Regel, wenn ich jetzt, ich kann 10 gute Artikel haben, wenn ich aber einen schlechten in Menge eingekauft habe, dann macht er mir mein ganzes Ergebnis wieder kaputt. Deswegen ist da oft so die Tendenz dahin, dass man es eher Richtung Automatisierung, erstmal Richtung Test, dann später, wenn man sich wirklich sicher ist, dann in die Volumen geht.
Das heißt, man kauft dann kleinere Mengen ein oder so. Man sagt, man kauft mal, wenn jetzt im Monat normalerweise 100.000 Stück von irgendwas gehen, dann kaufe ich erstmal 1.000 ein und guck mal, wie die weggehen. Und wenn die gut laufen, dann vorwärts.
Genau, dann wird es mehr und mehr. Und also es hört sich dann so einfach an. Dann muss man natürlich noch irgendwie Saisonalitäten berücksichtigen. Und also selbst bei sowas wie Kinderwagen und Autos sitzen, gibt es Saisons, man glaubt es gar nicht. Und noch extremer ist das natürlich dann, wenn man in den Spielwarenbereich und so weiter geht, ne, dann ist es auch schwierig, das Ganze halt eben der KI zu überlassen. Inzwischen geht das, da gibt es auch Programme für, aber wenn man da auf ein schlechtes Pferd setzt und die rechnet die Weihnachtsverkäufer einfach hoch und kauft weiter ein, dann hat man eben ein Problem. Aber im Grunde ist das schon so. Also im Einzelhandel ist es schon so, dass es stark Richtung Automatisierung geht. Alles, was davor ist, da ist es schon fürs Discrete auch noch aufgeschaut wird. Also beim Kindersitz, da ist es ja noch umso fataler, wenn da ein falsches Bauteil drin ist. Verzeiht einem dann auch keiner am Ende mehr. Aber als Händler sichert man sich da schon so auf, dass man da nicht in ein Problem gerät.
Aber mich interessiert das nochmal, wann ist denn die Saison für einen Kinderwagen oder für Kindersitze? Also, weil ich hätte jetzt so gedacht, so Kindersitze, die Kinder werden alle unterschiedlich geboren, die Kinder haben alle unterschiedlich, dass sie die Sitze brauchen und beim Kinderwagen ja das gleiche. Also für mich würde es da jetzt aus dem Schwiegerfühl sagen, nee, eigentlich gibt es keine Saison.
Also tatsächlich ist es bei Kinderwagen ist es tatsächlich so, da unterscheidet man jetzt zwischen einem Kinderwagen und einem Buggy. Diese Buggys sind diese kleineren, die man nachher kauft. Und die werden hauptsächlich gekauft, wenn es draußen ein bisschen schöner wird. Also wenn es ein bisschen, dann haben die Eltern irgendwie nicht mehr das Gefühl, sie müssen ihr kleines ganz dick einpacken in einer 2 Meter Daunendecke, sondern dann wird es irgendwie alles luftiger und das ist die Saison fängt so irgendwie im März, April an und in diesem Jahr irgendwie wahrscheinlich später, weil der Winter dann behagen. Bei Kindersitzen zum einen gibt es unterschiedliche Geburtenraten pro Monat, da gibt es auch Tendenzen, wann wie viel geboren werden. Das ist das eine und ein Stück weit, da gibt es weniger Saisons, das ist schon so, aber ein Stück weit kann man selbst da ein bisschen ableiten, wann zum nächsten Sitz gewechselt wird. Es gibt ja die verschiedenen Altersklassen.
Ach ja.
Also bei Kinderwagen ist es tatsächlich ganz massiv, da sieht man einen richtigen Schwenk. Autos sitzen ein bisschen.
Wahnsinn, spannend. Aber wenn ich habe gerade so überlegt, wann haben wir denn eigentlich unseren Buggy gekauft? Aber das war tatsächlich auch im Frühjahr. Wir haben gesagt, Mensch, das Kind über den Winter noch und dann, wenn es jetzt Frühling wird, dann können wir auch eine Karre nehmen. Ne?
Haben Sie den stationär gekauft oder online? Darf ich fragen?
Boah, ja. Das ist schon wieder so lange her. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube stationär sogar, ja.
Okay. Ja, wenn es lange her war, ist das auch der Klassiker.
Ja, spannend. Gut, aber wir wollen über Verhandlungsführung sprechen und welche Möglichkeiten es da gibt. Ja. Und eins, glaube ich, auch, was wir festhalten können, dass der Einkauf beziehungsweise auch die Verhandlung oder die Techniken, auch die Möglichkeiten und auch das Wissen, was ein Einkäufer im Handel haben muss, aus meiner Sicht deutlich größer, die müssen einfach da sein als in der Industrie. Weil in der Industrie ist also sehr häufig so, gerade im Mittelstand, dass dort halt beschafft wird, aber nicht also Verhandlungen da. Und dann noch mit strategischer Verhandlung da noch was sich überlegen und Vorbereitung. Also in Konzernwelt ist das auch schon wieder was anderes, aber so im Mittelstand, nee. Und da ist, glaube ich, wenn man da das nicht auf der Kirche hat, wirklich im Handel, dann habe ich verloren, denke ich. Also
ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Also die Einstellung trifft man tatsächlich im Handel auch manchmal. Und das merkt man oft daran, dass die Konditionen wirklich miserabel sind. Also ich behaupte dann einfach mal, dass dieses Thema Verhandlungen, egal in welcher Branche und egal in welchem Gewerbe, schon ein Stück weit eine Rolle spielt. Und das ist, also es gibt ja diesen Ansatz der Konditionsgerechtigkeit. Das heißt, ich muss nur, also für das, was ich leiste, erhalte ich automatisch eben die entsprechenden Konditionen. Ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass es oft nicht so ist, weil es immer eine Bandbreite gibt, was ich für das erhalten kann, was ich wirklich auch als Kunde anzubieten habe. Das ist ja nichts anderes. Also wenn man einkauft, ist man ein Stück weit ja auch Kunde und muss den Lieferanten davon überzeugen, warum man denn jetzt der beste Kunde ist und da auch die besten Konditionen verdient. So, und die Erfahrung habe ich eben gemacht, dass es immer einen Spielraum gibt. Immer einen Spielraum zwischen dem, was ich von ganz alleine bekomme und dem, was ich bekommen kann, wenn ich dann nochmal den extra Meter gehe. Da sind wir, glaube ich, auch schon beim Thema Vorbereitung. Das spielt eine Riesenrolle. Ich rede da gar nicht von diesem von den Moves, die man machen kann. Also manchmal kriegt man das ja mit, dass Leute dann gerade in so einem Handelstraining waren und die wildesten Bewegungen da machen am Tisch, weil sie denken, sie müssen jetzt genau nach vorne gehen, um den ganzen Nachdruck zu verleihen. Das meine ich nicht. Ne? Das kann man machen. Ich wollte jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber natürlich ist es wichtig, wie man da sitzt und welche Ausstrahlung man hat. Aber diese Vorbereitung, ich glaube, die spielt tatsächlich in jedem Bereich eine Rolle, weil man immer, wenn man die gewissenhaft macht, auch ein Stück weit nochmal überhaupt erst sein Gegenüber auf die Idee bringen kann, nochmal einmal beim Preis was zu machen.
Absolut.
Ja.
Also bevor wir jetzt nochmal so in die einzelnen Punkte reingehen, in die Vorbereitung, ist es vielleicht auch ein Stück weit auch immer die eigene Persönlichkeit, die mich vielleicht zurückschrecken lässt vor einer Verhandlung. Also ich sage, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Ich kann den noch nicht so weit runterdrücken. Also sehen Sie das auch viel so in den Coachings, die Sie machen, dass es auch viel an dem Menschen liegt, der sich vielleicht nicht traut oder den Weg nicht geht? Oder sind das Fähigkeiten, die einfach nur fehlen?
Nee, das tatsächlich ist das Erste sogar das Entscheidende. Also wir kriegen also vom kleinen Hauf mitgegeben, Kinder, die was wollen, Kinder kriegen was auf den Bäumen und man soll höflich sein und immer nett fragen und man soll auch zufrieden sein mit dem, was man bekommt. Das wird ja als Tugend mitgegeben. Und dann plötzlich für das einzustehen, was man wirklich haben möchte, das fällt vielen schon schwer. Deswegen ist da vielleicht auch der erste Schritt, den ich immer mitgebe, das klingt ein bisschen abgedroschen, aber der Lieferant hat ja im Grunde auch was davon, wenn ich ihn davon überzeuge, mit mir ein gutes Geschäft zu machen, weil nur dadurch kriegen wir ein entsprechendes Wachstum hin und dadurch kriegen wir eine langfristige Partnerschaft hin. Das heißt, ein Stück weit ist es für mich ja gar nicht immer nur eine Verhandlung, sondern es ist eher ein Gespräch und ein Austauschen über Möglichkeiten. Und natürlich soll dabei am Ende rauskommen, dass ich besser dastehe als vorher. Ne, das ist schon so. Aber ohne mein Gegenüber über den Tisch zu ziehen oder den so rund zu machen, das hat man vielleicht manchmal noch dieses Einkäuferbild, ich mache das in den Raum ganz kalt und habe unbequemen Stuhl da. Ich glaube, das macht heute keiner mehr. Ist auch einfach nicht zielführend, sondern es ist ein Gespräch und es soll rübergebracht werden, warum mein Gegenüber mir dann jetzt einen Preisvorteil geben sollte. Warum es auch in seinem Business ist. Und ich glaube, wenn man das erstmal verstanden hat, dann fällt es einem auch gar nicht mehr so schwer. Im Grunde tut man seinem Gegenüber ja auch was Gutes.
Das meine ich wirklich. Absolut. Ja. Und da geht's aber schon los. Also die Mindset-Arbeit da ein bisschen auch in seine eigenen Glaubenssätze nochmal zu hinterfragen und zu sagen, hey, das ist was Gutes für beide Seiten.
Ne? Ja, ja.
Okay, gehen wir mal in die Vorbereitung rein. Was gehört, also wir gehen gar nicht so die ganze Verhandlung durch, aber nur mal so die Vorbereitungsphase. Was würde aus Ihrer Sicht so in eine gute Vorbereitung reingehören? Und ist die Vorbereitung immer gleich oder muss ich sie vielleicht auch anpassen, je nachdem? Also na klar, muss ich sie je nach Produkt und Co. Anders machen, aber bei verschiedenen Verhandlungsarten muss ich auch verschieden vorbereiten oder sagen Sie, nö, die Vorbereitung ist bei mir aus meiner Sicht gleich. Danach ist unterschiedlich vielleicht, aber Vorbereitung ist gleich.
Also es gibt eine Basisvorbereitung und die ist tatsächlich branchenübergreifend immer gleich und das ist auch im Übrigen der wichtigste Teil von jeder Verhandlung. Deswegen ist es auch ganz wichtig zu verstehen, es ist wirklich egal, ob ich jetzt Schrauben und Nägel einkaufe oder Kindersitze oder Tassen. Natürlich muss ich mich nachher mit dem Produkt auskennen. Das macht nachher noch den Unterschied aus. Ich kann nicht irgendwie reingehen und gar keine Ahnung von dem Produkt haben und denken, ich werde jetzt hier ernst genommen. Ne? So bitte nicht verstehen. Aber die Basisvorbereitung, die muss immer oder in jedem Unternehmen stattfinden. Und das ist auch tatsächlich das. Auch meine Erfahrung, was in fast 90% der Unternehmen wirklich nicht ordentlich gemacht wird. Also das ist wirklich was, wo man Zeit investieren sollte. Das ist nichts Schwieriges. Das kann man machen. Und viele haben das dann auch irgendwann schon mal gemacht und das schlummert dann in irgendwelchen Schränken und die Hälfte der neuen Mitarbeiter kennt das nicht mehr. Also im Grunde ist diese Basisvorbereitung was man einmal im Jahr macht, wo man sich einmal das zurechtlegt, genau das Warum. Ne, also warum sollten die Lieferanten mit mir zusammenarbeiten? Warum sollten die mir die Konditionen geben? Warum sollten meine Mitarbeiter das auch gerne wollen? Also die Einkäufer. Was haben die davon, dass das jetzt danach auch gut läuft? Und was mache ich denn mit den Schmerzpunkten? So, das ist das Entscheidende, dass man zum einen erstmal eine Bestandsaufnahme macht. Ich gebe mal ein Beispiel aus meinem nehmen wir aus der letzten Station mit diesem Online-Händler. Die hatten eben unglaublich schlechte Konditionen, als ich dahin kam. Das war mir gar nicht so bewusst und deswegen konnte ich auch nirgendwo mithalten. Wenn man da die Kollegen damals gefragt hat, warum denn die Lieferanten mit uns zusammenarbeiten sollten, kriegte man so ein Schulterzucken und ja, die wollen halt Umsatz machen. Also das war eben, ne, kommen wir hin, um was zu verkaufen.
Sehr auch nicht unrecht,
ne? Also das ist schon so. Ne? Und wenn man die Lieferanten fragt, dich mal fragt, jetzt hast du mir die ganze Zeit hier erzählt, warum das alles gerade nicht so rund mit uns läuft, warum sitzt der denn überhaupt hier? Und dann war er auch, ja, also nur so ein Amazon tut ja auch nicht gut. Ich war bis hin zu, ich war immer hier in der Ecke. Also sowas kam auch.
Oh ja, das war wertschätzen.
Wie lange genau, ne? Und das war gar kein kleiner. Also wir gehörten damals auch zu einem Konzern, das heißt, das war schon jemand, der hatte zumindest, also eine Firma, die hatte Potenzial, damals schon. Mhm. Ne? Aber so richtig den Grund, warum man irgendwie jetzt was zu sagen, das hat vorher keiner erarbeitet. Und das ist das Entscheidende. Wir haben uns dann einfach mal überlegt, Mensch, warum, was können wir dem Lieferanten noch bieten, eben außer Umsatz. So, und kamen dann so einfache Antworten, wir können tatsächlich ein Gegengewicht zu einem Amazon bilden. Ne, weil eben, wenn wir hier richtig zusammen da vorne und uns große Ziele setzen und aber richtig daran arbeiten, mit den entsprechenden Transitionen, können wir ein Gegengewicht zum Amazon bilden. Oder wir könnten auch ein Gegengewicht zu den stationären Großen bilden. Und wir haben sogar manche Vorteile. Sie hatten ein Zentrallager, und das hatten die nicht. Also man musste damals bei dem Stationären jeden einzelnen Markt dann liefern. Wer immer bei uns einmal anrufen musste, und dann kriegt er mal einen Termin und den sogar auch noch in 3 Tagen. Also wir waren da auch noch echt freundlich. Also da gab es ganz viele Punkte, die machten uns zu was Besonderem. Und wir haben dann Brainstorming gemacht und haben uns einen Tag lang zusammengesetzt. Und am Anfang fiel das verdammt schwer, weil die Stimmung war, ehrlich gesagt, nicht so die beste damals. Das kann man sich vorstellen, wenn man die ganze Zeit immer nur hört, dass man eigentlich nichts kann. Und auch wirtschaftlich es nicht so rosig aussieht, dann ist die Stimmung auch im Keller. Das heißt, wir haben uns darauf zusammengesetzt und haben so ein umgedrehtes Brainstorming gemacht. Wir haben uns überlegt, wenn wir jetzt die schlechteste Firma der Welt sein wollten, also wirklich die allerschlechteste. Was müssten wir dann tun, um die schlechteste Firma zu sein? Dann haben wir das alles aufgeschrieben. Und am Ende kam dann so eine Punkteliste, 120 Punkte. Und da konnten wir tatsächlich irgendwie bei 80 Punkten sagen, dass wir da nicht die schlechteste Firma der Welt sind. Sondern bei den 80 Punkten, da waren wir besser. Und dann gab es sogar noch 30 Punkte. Ich weiß nicht mehr genau, so lange her, ob es wirklich 30 war. Mhm. Aber da waren wir echt richtig gut. So, dann haben wir sie aufgeschrieben, diese 30 Punkte. Da haben wir uns dann überlegt, okay, was ist denn jetzt für unsere Partner wirklich wichtig? Ja, da gab es so Punkte wie, wir haben ein Spitzenteam. Das ist wahrscheinlich für den Lieferanten nicht so entscheidend. Ne, aber, dass wir eben dieses Zentrallager haben und relativ flexibel sind, was Anlieferzeiten angeht, ja, das war schon ein Punkt. Und das kam dann eben in dieses Cluster A. Und das hatte einfach jeder auswendig zu lernen. Das heißt, da waren dann nachher 6, 7 Punkte drin. Die waren wirklich wichtig und wirklich gut. So, und jeder kannte die aus dem Einkauf und wusste die auch runterzuweitern. Und wir hatten nachher eine Top-Präsentation. Am Anfang war die noch nicht top, ne, aber die wurde immer besser. Und nachher, die war vom Feinsten. Und das haben wir auch geübt, diese Top-Stärken. Und dann sind wir irgendwann hingegangen und haben uns überlegt, okay, jetzt bei manchen Lieferanten und bei manchen Typen fruchtet dieser eine Punkt total. Ne, der zahlt irgendwie auf so ein Sicherheitsbedürfnis ein. Wir waren in der Lage, zum Beispiel Vorordern zu platzieren. Und dadurch, dass wir einen Konzern im Nacken hatten, war die Wahrscheinlichkeit, dass wir ausfallen, auch relativ gering. So, das war bei manchen, war das so ein Sicherheit, das triggerte total, das war schön. So, während andere, die wollten einen Big Deal und das waren so die klassischen Frontkämpfer auch von der Vertriebsseite, ja, denen war das ziemlich rumpel, ob es uns noch in 2 Jahren gibt und ob die Forecast kriegen, die wollten jetzt den großen Auftrag, konnten wir auch. Und dann haben wir das geclustert nach den einzelnen Typen, die uns da gegenüber sitzen, da haben wir uns vorher Gedanken gemacht, die Menschen, der kommt. Was sind denn unsere 3 größten Stärken? So, und die haben wir dann eben für die einzelnen Lieferanten nochmal aufgeschrieben und haben gesagt, das kriegt ihr auf jeden Fall von uns zu hören. Da nehmen wir uns auch Zeit für. Und da übernehmen wir auch die Gesprächsführung und schmücken das aus. Das war der eine. Und dann kamen dann natürlich aber auch Punkte heraus bei dieser über 100-Punkte-Liste. Da waren wir eigentlich mit die schlechteste Firma der Welt. So, das ist ein bisschen blöd, wenn man das dann so sieht. Und da haben wir uns halt eben gedacht, okay, da gibt es jetzt ein paar Punkte, die sind so einfach umzusetzen, dass wir die nicht mehr sind. Ne? Also einfach ein bisschen Schnittstellenarbeit und auch im Handel muss man reden. Und stell nicht irgendwie die Neuheiten wieder mit einer 30%-Aktion rauszuhauen, obwohl wir 2 Stück auf Lager haben und nach 3 Minuten ausverkauft zu sein. Also das ärgert sich, weil ne, hat kein Mensch was von, das kann man abstellen. Das ist ganz einfach. Ne? Also da gab es viele Punkte und manche konnte man halt gar nicht abstellen. Aber war es dann wichtig, eben eine Einwandbehandlung auszuhaben. Das heißt, was sage ich denn da? Wenn der Lieferant kommt und sagt, das hast du mir gezeigt, dass du ein Superlager hast, Forecast passen, ne? Ich habe hier einen zuverlässigen Partner, ich habe sogar einen Ansprechpartner, aber der und der Punkt passt ihm nicht. So, jetzt, darauf haben wir dann eben Einwandbehandlung trainiert. Und das sind alles so Sachen. Damit meine ich nicht die Vorbereitung, die man direkt vor einem Lieferantentermin macht, sondern das legt man einmal grundsätzlich fest. Und das dauerte kein Jahr. Wir mit dieser Taktik, das lag nicht daran, dass die irgendwie Vertriebsschulung gekriegt haben, dass die plötzlich, wie gesagt, irgendwelche Moves konnten und die Raute macht mit ihren Enden, damit auch jeder merkt, dass das jetzt gar seriös ist. Sondern es lag wirklich daran, dass die sich plötzlich bewusst waren, hey, das kann ich. Und das ist ganz klar eine Stärke. Und das kenne ich halt nicht, dann muss ich eine Antwort drauf haben. So, das ist so dieses Learning und deswegen sage ich, das kann man tatsächlich im Metallbau machen. Einmal diese Stärken herausarbeiten, was kann ich denn wirklich besser als andere, bin ich schon richtig gut? Das kann man im Einzelhandel machen, das kann man überall machen. So, das ist einfach die Basis der Handwerkskunst.
Ich finde das sehr, sehr, sehr spannend, da sich überhaupt auch aus Einkaufssicht dazu Gedanken zu machen. Wir haben das ähnlich mal gemacht bei unserem Unternehmen. Da haben wir Wargame gespielt. Also wir haben dann gesagt, okay, es gibt jetzt einen Konkurrenten und es gibt noch ein Unternehmen, was wir uns ausgedacht haben, was es einfach gar nicht gibt. Aber das wäre total abgefahren, wenn es das geben würde. Und dann haben wir so getan, als ob wir uns zerstören. Was müssen wir tun, damit wir in den Ruin getrieben werden sozusagen? Und haben dann geguckt, natürlich, wo sind die Schwächen dadurch? Aber das jetzt mal so bezogen auf den Einkauf, da auch mal wirklich zu gucken, okay, was sind denn auch die Sachen, die wir gut können und wo sind auch die Sachen, die wir noch besser machen können, um sich der Stärken zu bewusst zu werden, finde ich ein Wahnsinnsthema. Und dadurch wird man ja auch wirklich besser. Und auch diese 30 Punkte, wo man sagt, Mensch, die 30, wo wir echt schlecht waren, die haben wir dann auch noch weggemacht, weil die waren so einfach zu erledigen. Also
vielleicht nochmal zu diesen 30 Punkten, die man wirklich schlecht macht. Das ist wahrscheinlich in keiner Firma möglich, die alle auszuräumen. Ja, auch da empfehle ich dann immer eine Clusterung und zu sagen, Mensch, es gibt ein paar Punkte, die sind wirklich einfach und da ist der Gewinn auch wirklich hoch, wenn wir das umsetzen und die geht man direkt an. So, dann gibt es die extremen Schmerzpunkte, da muss ich aber auch extrem viel für tun, um das zu machen. Da muss man schauen, wo sind denn auch die Reserven, die ich habe und wo sind denn auch die Leute, die das umsetzen können. Und dann gibt es ein paar Punkte, ja, die sind halt so, ne, da muss man die irgendwie mit leben. Die hat aber auch jede Firma. Also es gibt keine Firma, die nur glänzt, ne, sondern es gibt überall Schwachpunkte. So, wenn man das alles ausgearbeitet hat, dann ist eben der nächste Schritt, das wirklich auch den Lieferanten entsprechend darzulegen. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, den ich anfangs sagte. Ich glaube, es gibt immer eine Bandbreite. Ein Lieferant, der einem vorher gesagt hat, Mensch, du kaufst jetzt hier für 43 Millionen ein, deswegen bist du bei mir in diesem Cluster und kriegst genau diese Konditionen. Wenn man dem das einmal darlegt, dann hat man immer noch die Möglichkeit, irgendwie mit einem kleinen Ops ins nächste Cluster reinzukommen, weil man da eben dann doch noch diese Vorteile darlegen kann. Und vielleicht auch nochmal darauf einzugehen, wirklich auf das Gegenüber einzugehen. Also wer sitzt da? Es gibt also diese Farblehre, die ist ja sehr umstritten, mit gelber Typ, roter Typ, blauer Typ. Was aber überhaupt nicht umstritten ist, dass es ja verschiedene Typen gibt. Es ist nur schwierig, die in so ein enges Cluster einzupacken. Mhm. Aber sich wirklich mal für seine Top-Lieferanten Gedanken zu machen, was möchte diejenige oder derjenige, der mir dagegen sitzt? Ist es der große Auftrag und mit wem entfahren, zurück in die eigene Firma zu kommen? Ist es vielleicht auch ein bisschen Wertschätzung? Und wo sind auch seine Schmerzpunkte? Also was muss ich unbedingt bedienen? Oder was sollte ich vielleicht auch mal weglassen? Wie tut's denn, wenn es wegbleibt? Also das sind dann geht es dann irgendwann in die Feinheit. Ne? Dann geht es wirklich in die Verhandlungsführung nachher, da sind wir vielleicht dann bei den 20%, die es nachher mal
rausmachen. Okay. Also Punkt 1 würde ich mitnehmen, also für eine gute Vorbereitung, wirklich dort auch die Stärken rausarbeiten. Was hat mein Lieferant wirklich davon, dass es mich gibt? Und was sind die Vorteile auch einer Zusammenarbeit? Auch wirklich zu gucken, was läuft vielleicht auch nicht so gut auf unserer Seite, was können wir noch besser machen? Also das als Hausaufgabe und das auch wieder in eine Präsentation zu packen, sodass man erstmal, auch das spielt ja schon wieder fürs Mindset eine Rolle, dass man sagt, ey, guck mal, erzähl mir nicht das, warum die nicht bei uns Lieferant werden sollen, sondern erzähl denen das, was wir für ein toller Kunde sein können. Und werde der Sache bewusst. Und sagt, ja, stimmt. Ja, und das haben nicht viele. Und da sind wir wirklich top. So, das ist ja auch schon mal wieder so ein Einstellungsthema, wo man sagt, da geht man ja auch schon ganz anders in die Verhandlung und sagt, ha, guck mal, unsere 120 Punkte an, das glänzt, oder 100 Punkte, wo wir glänzen, ne?
Ja, tatsächlich ist das so. Und vielleicht noch eine Empfehlung dazu. Es ist glaube ich, aus meiner Sicht nicht zielführend, wenn sich die Geschäftsführung, Geschäftsleitung zusammensetzt und das dann nachher in einem Paper runter in den Einkauf gibt. Das macht total Sinn, wenn das selbst erarbeitet wird. Und wenn man auch sieht, dass die Leute jetzt dann glauben und dass die selbst sowas auch mal vortragen, und auch diskutiert. Also meine Punkte sind ja vielleicht auch zu diskutieren. Ja, das kann sein, dass ich als Geschäftsführer mir gerade denke, Mensch, das ist so Weltklasse bei uns. Und da gibt es aber andere Meinungen zu. Das sollte schon alles verstanden sein und wirklich auch verinnerlicht sein. Das ist die große Frage.
Okay, also das ist ein Punkt der Vorbereitung, was ich da definitiv rausgenommen habe. Auf der anderen Seite auch noch mal das Thema, okay, wer sitzt mir gegenüber? Ne? Welchem Schema auch immer, ob es Farblehre ist oder wie auch immer. Wir haben ja irgendwie alle Farben mit drin, aber irgendeine dominiert ja immer so ein bisschen oder eine Richtung. Ja, ja. Dass ich auch weiß, okay, was braucht der, was möchte der, was ist er für ein oder sie für ein Typ, um darauf einzusteigen. Was gibt es noch als Vorbereitungsmaßnahme? Also die Präsentation mit den ganzen Punkten, dann das Thema Persönlichkeit.
Was entscheidend auch tatsächlich ist und was auch in dieses, das gehört jetzt in beide eine Vorbereitung rein. Zum einen haben wir dieses einmal im Jahr und aber auch vor der Veranstaltung. Das sind zum einen die eigenen Ziele und auch die Ziele der Lieferanten zu beleuchten. Das überschneidet sich ein Stück weit mit Stärken, Schwächen, Clusterung. Das ist aber detailliert. Also zum Beispiel, was ich oft erlebt habe, ist, der Einkäufer geht zu seinem Kleidungsleiter hin und sagt, Mensch, heute kommt Lieferant XY. Der Abteilungsleiter sagt, ja, hol mir einen besseren Einkaufspreis und das mit der Liefertreue, das passt auch überhaupt nicht. Und außerdem die Zahlungskonditionen und auch die Zahlungsziele passen gar nicht. So, und dann geht der Einkäufer irgendwie fragend raus und denkt sich, okay, was soll ich jetzt machen? Das ist nicht zielführend, wenn man das so macht. Ne? Schon gar nicht, wenn dann zusammen abkommt. Es gibt auch die dann sagen, 30% des Einkaufspreis drunter, was du gar nicht wiederkommen. Das ist dann noch schlecht. Ne? Dann noch eine Management-by-Results-Strategie und dann hat man es komplett verloren. Was ich meine, ist wirklich, dass man sich einmal über die Ziele bewusst wird. Was ist denn das Dringendste, was ich jetzt habe? Nehmen wir dieses Unternehmen damals, da war nicht das Längste das Zahlungsziel, weil man kriegte Geld von dem Konzern. Ne, das war schon irgendwie da. Das Dringendste war wirklich den Einkaufspreis. Der musste tatsächlich runter. Es war auch nicht so schlimm, wenn die Liefertreue, also in einem produzierenden Unternehmen, wenn ich da einen Lieferanten habe, also ich kaufe mit einem Never-Out-of-Stock-System immer ziemlich just-in-time ein und dann ist ein Lieferant reißt ständig der Liefertermin, ja, dann ist das überhaupt nicht gut und echt, den muss ich jetzt ansprechen. Ne, in dem Moment war das aber nicht so wichtig. In dem Moment war wirklich nur wichtig, fokussiert euch auf den Einkaufspreis. Wenn das im Westen links liegen und wenn es irgendwie darum geht, nachher Zugeständnisse zu machen, ja, dann akzeptiert halt ein Zahlungsziel statt 90 Tage 60 Tage. Ne, wenn das ist, aber ich brauche einen besseren Einkaufspreis. Und das ist tatsächlich entscheidend, da auch wieder eine Priorisierung zu machen, zu sagen, was brauche ich denn? So, wenn ich das gemacht habe, dann muss ich eben weiter runtergehen und muss sagen, okay, zu welchem Preis denn? Also, ne, ist das denn, wenn ich einen besseren Einkaufspreis brauche? Muss es denn die gleiche Menge sein oder darf ich mehr kaufen? Mehr Menge kaufen, ist es in der Regel einfacher, einen besseren Preis zu kriegen. Dann müssen es die gleichen Lieferbedingungen sein oder kann ich auch direkt irgendwie ein bisschen anders oder bei gleichen Zahlungszielen muss oder kann ich das anders machen? Ne, weil mit Thema Liefertreue, auch da, das bringt dem Einkäufer nichts, wenn ich ihm mitgebe, sondern auch die Liefertreue, die muss besser werden. Sondern dann ist ja erstmal die Frage, wie wird die denn gemessen? Gut gemessen und gibt es da Fehler bei uns? Hat der Lieferant die Chance, tatsächlich das auch alles einzuhalten? Und wenn ich das ausgeräumt habe, dann ist die Frage, darf ich denn mit Vorordnen ins Risiko gehen? Also kann ich sagen, Mensch, ich nehme ab jetzt jeden Monat 10.000 Teile ab. So, das mache ich garantiert auch in den nächsten 6 Monaten, auch wenn mein Markt einbricht. Oder sollte ich das besser nicht machen? Ne? Oder müssen Strafzahlungen vereinbart werden? Wenn ich Strafzahlungen vereinbare, dann will der Lieferant ja wahrscheinlich auch irgendwas im Gegenzug haben. Oder wie hoch ist denn überhaupt der Schaden, wenn die Liefertreue nicht eintrifft? Und muss das irgendwie in Verbindung stehen damit, den Schadensersatzforderung? Und also da gibt es ganz viele Punkte. Und zu jedem einzelnen Punkt muss ich das wirklich nochmal aus meiner Sicht im Detail runterbrechen, damit da keiner irgendwie so lost ist und dann in der Verhandlung reingeschickt wird. Und da kommt die erste Gegenfrage und ja, keine Ahnung. Das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Ziele wirklich einmal runterzubrechen und auch einmal wirklich durchzudiskutieren. Und das macht man auch sehr schön, einfach indem man sich zusammensetzt und dann ist der eine der Lieferant und die andere ist die Einkäuferin und jeder macht sich mal Gedanken. Da kommt, das sind auch witzige Gespräche. Ja, da kommen die tollsten Sachen raus. Und manchmal wird es auch richtig, also da kommen die Emotionen gehen dann hoch, muss ich immer sagen, im Moment, wir spielen ja das nur. Also es ist auch eine schöne Geschichte. Kann ich aber nur empfehlen, das wirklich auch im Detail zu machen.
Okay, sehr spannend. Also da auch wirklich nochmal reinzugehen, was gibt es für Unternehmensziele?
Ja.
Und zahlt mein Ziel, was ich jetzt hier in der Verhandlung habe, auch auf das Einkaufsziel ab und natürlich auch aufs Unternehmensziel. Also geht das dann so. Wenn ich kein Einkaufsziel habe, dann ist das schon nicht so dolle, aber wenn ich zumindest ein Unternehmensziel habe, also irgendwo muss ich mich ja daran orientieren, dass ich mich daran wirklich orientiere und wirklich gucke,
also was ich brauche. Vor allem den Fokus auch zu setzen. Also nicht erstmal ein Büroziel zu haben und dann mit dem Fokus zu setzen auf das, was wirklich am wichtigsten ist gerade in diesem Moment. Es gibt immer einen Punkt, der schmerzt gerade am meisten, den sollte man kennen und den sollte man auch so mitgeben. Und man sollte sich vorher vor allem auch einig sein. Also oft ist es dann so in eingespielten Teams. Es ist auch schön, wenn man eingespielte Teams hat, bin ich ein großer Fan von, auch mit Mitarbeitern eine langfristige Zusammenarbeit zu hegen und zu pflegen, weil das dann viele grundsätzliche Gespräche irgendwann obsolet macht. Aber trotzdem sollte man immer mal wieder drüber sprechen, was ist denn jetzt gerade das Ziel, wo wollen wir denn alle hin zusammen? Ansonsten gibt es ganz oft böse Überraschungen und da kann man sich noch so gut kennen. Irgendwann ist dann doch wieder schlechte Stimmung abends. Also macht total Sinn, da lange drüber zu reden, einmal im Jahr wirklich grundsätzlich festzulegen, wo man hin möchte, auch die Unternehmensziele zu teilen. Ja, und wenn man diese Ziele hat, die wirklich auch runterzubrechen.
Wenn ich jetzt so anfahre oder wenn Sie, oder anders, eine Frage habe ich nämlich noch zwischendurch. Ich habe was gelesen von Bumerang-Technik. Mögen Sie dazu was sagen? Ich habe das auf meinem Zettel noch stehen, Bumerang-Technik. Bumerang-Technik, ja. Okay, da muss ich nochmal nachfragen. Ist das ein Teil der Vorbereitung? Ist das eine Technik in der Verhandlung?
Das ist sowohl als auch. Es ist eine Technik zur Einwandbehandlung. Und zwar ist es bei der Einwandbehandlung, kommt es immer ganz mies, wenn ich meinem Gegenüber sage, dass er gar keine Ahnung hat. Ja, also mein Gegenüber sagt, Mensch, das und das, das passt für mich so nicht und dann hält man nur Lob, warum das totaler Schwachsinn ist, ne, und warum man das trotzdem so machen sollte, wie man es jetzt gerade vorgeschlagen hat. Das ist selten zielführend, es sei denn, man ist in einer absolut anderen Machtposition. Also damals dieses Verhältnis der Aldi-Einkäufer und ich, ne, der durfte das so machen mit mir und ich bin abgedackelt und dann war das okay. So, ne, aber ansonsten was gibt es ja selten. Ne, vor allen Dingen nicht, wenn man halt langfristige Partnerschaft, egal, kann man eben auch, muss man eben nicht verdenken. Aber wenn man eine langfristige Lieferantenpartnerschaft anstrebt, was ich auch immer empfehle, dann sollte man das eben nicht tun. Und ein schönes Mittel, um da anders vorzugehen, also wenn ein Wort kommt, und kommt immer, jeder Verhandlung wird irgendwann so ein Ja, aber. Ja, das ist ein schönes Mittel, einfach zu sagen, ja, und genau aus diesem Grund. So, und das ist eine Technik, die lernt man, deswegen sage ich, das ist ein Vorbereitungsteil und auch nach einer Verhandlung. Einwandbehandlung lernt man einmal im Jahr schon in dieser Vorbereitung, weil man kennt ja die Schmerzpunkte. Die hat man ja vorher ausgearbeitet. Also man hat sie vorher erarbeitet, wo bin ich richtig gut, super, die steht alle schon auf der Präsi. So, dann gibt es aber auch die Punkte, und ich weiß, dass die kommen, da muss ich darauf vorbereitet sein. Da muss ich eine Einwandbehandlung haben. Eine richtig schöne Einwandbehandlung ist eben diese Bumerang-Technik, indem ich den Einwand nehme. Also wenn Sie jetzt mir sagen würden, wissen Sie, Herr Bogatzki, das habe ich doch nie gemacht. Und das hat früher schon immer geklappt, dann würde ich zu Ihnen sagen, Herr Lillmann, und genau deshalb ist es heute an der Zeit, das mal auszuprobieren. So, das ist, damit habe ich Ihnen nicht gesagt, dass das Quatsch war, was Sie jetzt gesagt haben, sondern ich habe Ihnen das zurückgegeben und gesagt, ja Mensch, ne, Sie können dabei doch jetzt nur gewinnen, wenn wir es jetzt noch einmal ausprobieren. Also, wie machen wir es denn jetzt? Und danach kommt nach dieser Bumerang-Technik kommt dann immer eine offene, fokussierte Frage, die schon zielgerichtet ist, genau da wird, wo man hin will. Das ist auch der Klassiker, dann fragt man da nicht, komme ich da jetzt einen Rabatt? Dann sagen sie, nein, oder ein bisschen höflicher Nein, Herr Bogatzki, sondern wie hoch ist denn der Rabatt? Der jetzt dann ist das fokussiert. Und das kommt eben genau nach dieser Bumerang-Technik, in der ich ganz charmant das Gespräch wieder aufgenommen habe und weitergeleitet habe. Kann man trainieren, das geht irgendwann, am Anfang fühlt sich das komisch an. Aber sowas, irgendwann geht das so über in einem, das kommt automatisch rausgeschossen. Das ist die Bumerang-Technik. Und da gibt es halt viele andere Techniken noch. Aber diese Einwandbehandlung, die gehört genauso zu den Basishandwerken, wie eben diese Stärken auszusammeln.
Ich sehe da ganz oder höre da ganz viele Parallelen, auch natürlich aus dem Vertrieb, weil auch da gibt es natürlich die Einwandbehandlung und am Ende sind es immer die, ich sag mal, wenn wir 10 Einwände haben, sind das immer die gleichen. Zu teuer und blabliblub, also sind dann immer auch die gleichen. Das heißt, die wappnen sich ja auch mit Einwandbehandlung und gehen dann rein. Aber ich muss auf der anderen Seite auch genau wissen, was sagt der Verkäufer mir denn? Was sagen die? Oh, ich sage, ja.
Ja gut, tatsächlich ist das so, ich glaube, es gibt ganz wenige Vertriebler, zumindest im Key-Account-Bereich, die das nicht drauf haben. Also diese Einwandbehandlung, jeder hat schon mal Vertriebstraining gehabt, das ist Standard, dass ein Vertriebler das kann. So, jetzt sitzen in diesen Gesprächen ganz oft eben, sitzt ein geschulter Vertriebler, der hat das schon zigtausendmal gemacht und hat das gelehrt und trainiert das immer wieder und hat seine 10 Einwandbehandlung. Und als Einkäufer fällt mir auch keine 11. ein und wenn, dann ist sie blöd. Da kann der doch antworten, ich als Einkäufer sitze da und druckst da rum und kann darauf nichts versagen. Deswegen macht das so viel Sinn, das einfach mal durchzuspielen. Deswegen ist das auch spaßig. Also wenn man einander sitzt und der eine spielt Vertriebler, dann merkt man plötzlich von den gleichen Leuten, die vorher gesagt haben, wer soll Verhandlungen, ist ja ein Gespräch, das kann man vorbereiten. Ja, doch, kann man. Ja, also genau diese Einwände kommen halt immer. Ja. Und auch eben auf Vertriebsseite.
Definitiv. Also ich glaube, es ist für beide Seiten, egal ob es der Vertrieb ist oder der Einkauf ist, auch mal, also Vertrieb geh mal in eine Einkaufsschulung und Einkauf geh mal in eine Vertriebsschulung. Weil irgendwo gibt es doch wieder Parallelen und ich finde das spannend, sich auch mal mit der Gegenseite auch auseinanderzusetzen, um zu gucken, okay, womit beschäftigt sich die Gegenseite? Was sind deren Themen auch? Ne?
Total.
Ja.
Total.
Ja. Gibt es vielleicht aus Ihrer Historie in den ja oder in den vielen Jahren, jetzt fast 30 Jahren, auch eine Story, wo Sie gesagt haben, das war so die Verhandlung, die mir total misslungen ist, die mir durch die Lappen gegangen ist, bevor wir nachher zu dem Erfolg kommen. Oder wo wir, wie Sie gesagt haben, da habe ich mich schlecht vorbereitet oder da war die Gegenseite einfach besser oder was auch immer, was es für Dinge gab. Und das war, möchte ich mich nicht gerne daran erinnern, aber was können wir vielleicht auch daraus lernen, der Zuhörer?
Also wenn ich ehrlich bin, gab's mehr als eine. Das ist so. Ne? Ich habe wirklich tatsächlich aus jeder gelernt, aber manchmal haben wir auch Fehler zweimal gemacht und dreimal. Also mit das einer der schlimmsten Fehler war sicherlich, dass ich irgendwann in einem Gespräch, das ist aber jetzt wirklich auch schon lange her, mit einem wichtigen Lieferanten, wollte ich unbedingt was durchsetzen, was für mich auch wirklich wichtig war und wo ich mich damit gut vorbereitet eigentlich. Ich wusste auch, warum das gut für den Lieferanten ist. Der war trotzdem komplett anderer Meinung und sah das auch komplett anders als ich und war ehrlich gesagt auch in einer ganz anderen Machtposition als ich. Das heißt, es war kein Gespräch auf Augenhöhe, sondern das war ein Gespräch, wo er sich schon sehr bewusst war, was er für eine Marktstellung am Markt hat, nämlich 80% Marktanteile bei dem Teil, was ich brauche. Es gab keine Alternative und 80%, das hieß auch, wenn die weg waren, dann war auch genau meine 80% Umsatz weg. So, und dann habe ich den großen Fehler gemacht und habe als Einkäufer damals eine Entweder-Oder-Entscheidung herbeigeführt. Also habe gesagt, entweder wir machen das jetzt so oder sie sind die längste Zeit unser Lieferant gewesen. Und es gibt zwei richtig blöde Geschichten, wenn man sowas macht. Zum einen, bei einer Entweder-Oder-Entscheidung gibt man immer die Kontrolle aus der Hand. Das heißt, man verliert die Kontrolle über die Situation, was ich in dem Moment dann auch komplett gemacht habe, weil der Lieferant hat mir gesagt, ja, dann halt nicht. Und das zweite Blöde an so einer Entweder-Oder-Entscheidung, man kommt nicht gesichtswahrend da wieder raus. Mhm. Ja, wenn man in dem Moment dann als Einkäufer sagt, ja, okay, ich habe es mir anders überlegt, wird man halt nie wieder ernst genommen. Der wird wahrscheinlich direkt danach am Auto sitzen und seine Kollegen anrufen als erstes, dann auch noch die Mitbewerber anrufen und wird das sehr witzig erzählen, was er da... Also das war wirklich blöd, aber ich habe das halt so gemacht. Und das führte auch tatsächlich dann dazu, dass wir nicht mehr beliefert wurden und am Ende habe ich dann wirklich kleinere beigegeben und das hat ein Jahr gedauert, bis wir, glaube ich, wieder auf einem Niveau waren. Also wir waren kurz überlegen, ob wir es an einen anderen Einkäufer übergeben. Da habe ich mich auch mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Dann irgendwann haben wir sich hingekriegt. Das war wirtschaftlich ein Schaden für mein Unternehmen. Das war nicht meins. Mein Chef damals, der hat das auch mir sehr klar und deutlich zu verstehen gegeben, zu Recht. Ja, und also sowas, meine Empfehlung in diesem Moment, und nochmals, ist mir das jetzt nicht nur einmal passiert, in den letzten Jahren nicht mehr, aber wenn man dann nicht mehr so bedacht ist, entweder oder Entscheidungen sollte man wenn möglich, immer vermeiden oder ganz ans Ende stellen und dann noch immer noch einen Ausweg suchen, ja, wie man da wieder rauskommt. Ja, das kann ich nur empfehlen, das nicht zu tun.
Auch eine spannende Empfehlung, ja. Aber ich glaube, die Frage kann man stellen, wenn man wirklich auch, wenn man jetzt, ich sag mal, wenn das jetzt nicht der Marktführer gewesen wäre mit 80% Marktanteil, sondern wenn das ein anderer gewesen wäre und ich hätte mehrere von denen und ich führe mehrere Verhandlungen, dass man sagt, pass auf, entweder wir machen das jetzt hier zusammen für den Preis, was ich vorgeschlagen habe, zu den Konditionen, oder wir lassen das, weil wenn nicht, dann gehe ich eine Tür weiter.
Ja, wenn es ganz klar ist, ja. Also in so einem Fall ist das so, aber auch erst aus meiner Sicht auch erst ziemlich weit am Ende. Also am Ende, nachdem ich den Ausschreibungsprozess gemacht habe, nachdem ich dann irgendwann mit den Top 3, 4, 5 in die Verhandlungen reingegangen bin, am Ende kommt ja dann immer noch mal irgendwann, es gibt ja verschiedene Techniken, man kann jetzt noch eine Vasar-Technik anwenden oder ob man ist beim Harvard-Konzept, man macht das Ganze mit Open-Book, aber ganz am Ende ist man ja irgendwann an dem Punkt nochmal, wo man doch nochmal pitcht. Und da kann man das machen. Ne? Aber ja, nicht in der Situation, in der ich da war. Man ist überhaupt noch nicht am Ende, sondern ist eigentlich am Anfang. Und meinen dann einen Druck aufzubauen, das so zu machen, das war falsch. Aber Sie haben vollkommen recht. Am Ende klar. Ne? Jedenfalls muss man eine Entscheidung treffen.
Ja, absolut. Und vielleicht das also erstmal danke für die Story, sag ich mal, dazu, weil das ist ja auch nochmal ein Learning für alle. Und ich glaube, das hat bestimmt jeder Einkäufer auch oder Einkäuferin auch schon mal in der Verhandlung gesagt. Also entweder, ne, oder. Aber das nochmal zu überdenken, weil ich bin da vom gefühlstechnisch total bein. Also aus der Vertriebssicht, wenn ich irgendwo beim Kunden auch mal bin und der würde mir das dann sagen, entweder wir machen das jetzt oder wir lassen das jetzt. Und ich sage, nee, ich kann nicht. Und der sagt, ja, okay, dann machen wir dann trotzdem, dann verliert er sein Gesicht. Aber vielleicht, um jetzt nochmal in die Gegenstory zu gehen, so der größte Erfolg, wo Sie sagen, das war für mich, da haben wir den meisten Erfolg mit reingeholt fürs Unternehmen, das feiere ich heute noch.
Ja, also vielleicht, was ich wirklich feiere, das war damals, als ich ich habe es ja vorhin schon geschildert, in diesem Online-Unternehmen gestanden, da bin ich wirklich nicht so gut. Und ich bin kein großer Freund der Ankertechnik, muss ich dazu sagen, weil die für mich immer mit einem hohen Risiko verbunden ist. Also wenn ich mit einem hohen Anker reingehe, habe ich auch schnell die Gefahr, dass ich mit einem Gesichtsverlust aus der ganzen Geschichte wieder ausgehe, wenn mir einfach nur ein Hahn herbeigezogen ist. Oder eben, dass ich so weit weg bin, dass ich da wirklich auch nicht zum Ende komme. Deswegen ist diese Ankertechnik auch wirklich eine Technik, die gibt es ganz viele Fehler, die man machen kann. Und wenn man sie anwendet, muss man sie richtig anwenden. Und damals blieb mir aber nichts anderes übrig bei uns. Nichts anderes übrig, als mit dieser Ankertechnik zu arbeiten. Warum? Weil unsere Partner, die Lieferanten, wären ja nie auf die Idee gekommen, dass wir irgendwie 7% Punkte mehr brauchen. Hätten wir ganz klassisch in die Verhandlung eingestiegen, dann hätten wir uns irgendwie mit 0,2 Punkte und dann eben so einen falschen auf Ende 0,6 Punkte geeinigt. Das wäre nicht zielführend gewesen. Ne? Dann hätten wir trotzdem das ganze Ding irgendwie abschließen können. Das heißt, es blieb gar nichts anderes übrig, als am Anker reinzugehen und direkt wirklich voll ins Risiko all in zu gehen, um das zu versuchen, das Große rauszuholen. Und das auch nicht nur bei einem Lieferanten, sondern einfach in der kompletten Branche. So, und um das Ganze glaubwürdig zu gestalten, eigentlich geht das nicht. Wir reden ja alle miteinander. Dann heißt das, der Ogatzki ist bekloppt geworden. Das Ganze glaubwürdig zu gestalten, sind wir auch sehr hart vorgegangen. Also haben wir tatsächlich das so gemacht, haben uns lange überlegt, welche Technik wir denn nehmen können und dann bin ich dann doch wieder in die Discounter-Schiene verfallen, so wie ich es Jahre vorher irgendwann mal mitgekriegt habe, weil es aus meiner Sicht dann damals die einzige Technik war und einzige Taktik war, also wirklich hart rein, mit einem hohen Anker und dann auch wirklich mit Konsequenzen, wenn es nicht funktioniert. Das hieß dann damals auch, dass wir uns von einigen Lieferanten getrennt haben, die uns eigentlich im Umsatz gut getan hätten, aber es war halt die einzige Möglichkeit. Das Schöne war, in dem Moment, ich glaube, weil wir auch schon viel aus der Vergangenheit gelernt haben und viele Fehler eben vermieden haben, dass in dem Moment dann doch alle wieder am Ende am Tisch zurückkamen, dass wir das dann innerhalb von einem Jahr geschafft haben, diesen riesen Berg zu überschreiten. Also das war ein unglaubliches Jahr und ehrlich, ich denke da heute noch gern dran zurück, auch wenn es damals viele Nächte gab, das weiß ich auch noch, weil ich nicht pennen konnte, das war dann nicht so eine Geschichte, wo man abends sagte, okay, Job ist Job, jetzt war es das, sondern das hat man schon mitgenommen. Und ich habe da hat sich auch dieses Einkaufsteam, das hat sich damals durch diese Verhandlung, hat sich so zusammengeschweißt. Und das ist Also ich habe heute noch zu so viel von denen Kontakt und wir reden und quatschen, das ist jetzt fast 10 Jahre her. Wir quatschen aber immer noch gerne darüber, über diese Zeit und über dieses verrückte Jahr, was wir hatten. Also das war wirklich toll. Also nochmal, Ankertechnik macht mordsmäßig Spaß, sollte man aber noch gezielt einsetzen und dosiert. Das ist meine Empfehlung dazu.
Absolut, ich kann mir das auch vorstellen, dass das Team ja auch, also wenn ich ein bestehendes Team habe und sage, so übrigens, wir machen jetzt mal einen Anker und wir setzen ihn mal bei 7%. Wir sagen, ja, das funktioniert nicht. Also wenn wir hier 0,2 oder 0,6, aber nicht 7, vielleicht auch noch 1, aber nicht 7. Ne?
Ja, und es kommt ja auch plötzlich dann so die Geschichte, ja Mensch, wenn wir jetzt wirklich 7 holen, und ich mache den Job jetzt schon seit 5 Jahren, dann habe ich ja,
dann habe ich ja fünf Jahre darauf verzichtet.
Ne, das heißt, man muss das auch in den Köpfen so drehen, nicht, dass plötzlich auf der eigenen Seite auch noch so ein Gegenwind kommt, die sagen, nee, besser nicht. Ne, sonst sieht das ja so aus, als wenn ich das vorher nicht richtig gemacht habe. Das ist wirklich viel Teamarbeit. Da ist der Punkt dann wieder richtig, dass alle mehr, Mensch, das ist jetzt auch, da sagt keiner, das war in den letzten Jahren blöd, sondern es war halt so und jetzt marschieren wir nach vorne.
Aber das, und wenn man das dann schafft, also man nimmt nicht alle mit, aber wenn man das dann schafft, ist das so unglaublich schön.
Kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Und anstrengend. Sehr schön. Sehr schön. Herzlichen Dank für die Einblicke. Herr Bogatzki, wenn ich jetzt sage, okay, als Zuhörer, für mich ist das spannend, das ganze Thema Verhandlung. Aber ich weiß ja, dass Sie auch noch viel, viel mehr Unternehmen helfen können, also in viel, viel mehr Themen. Und ich sage, das ist für mich spannend. Wo kann ich mich melden, beziehungsweise wann melde ich mich bei Ihnen und wie helfen Sie den Unternehmen konkret? Ich habe auch gesehen, es gibt auch offene Seminare, also und noch ein Buch dazu. Also vielleicht, dass Sie einmal so den Blumenstrauß, wann, an welchen Fällen macht es Sinn, mit Ihnen zu sprechen? Also ich glaube, Verhandlung hat jetzt jeder Zuhörer gehört. Das auf jeden Fall, aber da gibt es bestimmt auch noch ganz viele andere Themen.
Ja, da gibt es tatsächlich verschiedenste Mittel und Wege, mit uns in Kontakt zu treten. Also zum einen, Sie haben Oga erwähnt, Einkauf 2.0 und in 3 Monaten noch ein weiteres raus. Wir waren im Springer-Gamba Verlag, da geht es dann nur, also bei Einkauf 2.0 spielt auch eine große Rolle Prozessoptimierung und Teamführung, weil das aus meiner Sicht immer, hat es vielleicht auch ein bisschen rausgehört, das gehört bei mir immer zusammen. Wenn man wirklich großartige Erfolge feiern will, dann gehört eben einmal dieses Komplettpaket, dieser ganzheitliche Ansatz zusammen. Mhm. Das ist in dem Buch jetzt. Es gibt eine On-Demand-Masterclass. Das heißt, man kann sich diesen Lehrgang holen und kann tatsächlich zu Hause lernen, wann man will, wo man will, wie man will. Erhält am Ende ein Zertifikat. Es gibt das Ganze in der Plus-Version. Da hat man auch persönliche Gespräche mit mir und Coachings mit mir. So, dann gibt es die klassischen Trainings. Ne? Man kann zu uns kommen. Wir sind in verschiedenen Städten. Und kann bei uns 3 Tages- oder 6 Tages-Trainings buchen oder wir gehen auch in Firmen rein und machen ein ganzes Projekt. So, die Projekte dann gerne auch immer ganzheitlich gesehen. Das heißt, wir schauen uns die Prozesse an, wir schauen uns das Team an, dann bereiten die darauf vor, wirklich in Verhandlungen einzuziehen und wirklich auch Spaß dran zu haben, da die Erfolge reinzuholen. Auch das ist ein Schwerpunkt.
Also, darf ich noch kurz die Seite sagen?
Ja, genau, also gerne mit erwähnen und ich verlinke auch alles in den Shownotes, aber gerne schon mal für die ganz ungeduldigen jetzt Zuhörer, die haben ja jetzt gleich schon mal, die gucken jetzt gleich direkt schon mal, ja.
Super, also www.trainconsulting.de, da findet man eigentlich das ganze Leistungsspektrum, was wir haben. Sonst auch gerne einfach per Mail melden, die E-Mail-Adresse ist da angegeben. Also wir freuen uns über jeden, der mit uns wachsen möchte und der wirklich Einkauf von der Pike nochmal aufarbeiten möchte, Unterschied von uns zu anderen. Ich glaube, das ist auch rausgekommen, diese praktische Erfahrung. Also wir beschäftigen auch nur Trainer, die wirklich im Einkauf lange Jahre gearbeitet haben, Verhandlungsführung Erfahrung haben oder auch Vertriebler. Die beiden Seiten haben wir bei uns an Bord und nur ausgewählte Trainer. So, jetzt ist auch genug der Werbung.
Ah, ich finde das sehr interessant. Also sehr gut. Und das Buch gibt es auch auf der Website?
Genau, das kann man kaufen im Buchhandel, im stationären Buchhandel. Online-Buchhandel, Amazon Thalia, aber natürlich auch gern bei uns. Da kann man das auch bestellen. Das kann man überall.
Aber direkt auf der Website macht wahrscheinlich mehr Sinn.
Direkt. Das ist schön, da freue ich mich drüber. Ich freue mich natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei Amazon. Das bin ich flexibel. Hauptsache Buch kaufen, das ist mir am wichtigsten.
Ja, sehr spannend. Ja. Also, wer da Lust hat, 7% zu sparen und weiß noch nicht, wie das geht, meldet euch beim Sven Bogatzki. Ich sage ein ganz großes Dankeschön für die Einblicke. Auch für mich sind das, ich sage es ja auch immer wieder in den Podcast-Folgen, für mich ist es ja auch immer immer so eine Podcast-Aufnahme, auch immer eine persönliche Weiterbildung, auch nicht nur von mir und für die Zuhörer natürlich auch. Und da sind auch wieder spannende Sachen dabei gewesen. Erstmal so die, ja auch die Blockaden rauszunehmen aus dem Kopf, das eine. Und dann aber auch sich mal bewusst zu werden, was können wir eigentlich unseren Lieferanten bieten. Ja, großes Learning. Und ein paar echt tolle Stories, die werde ich auch nochmal morgen diskutieren im Team. Sehr, sehr cool. Also ganz herzlichen Dank für die Podcast-Folge. Eine Stunde haben wir auch schon geschafft. Sehr cool. Und ja, ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht über das eine oder andere Thema nochmal eine Folge machen.
Ja, würde ich mich freuen. Also vielen Dank.
Bis dann.
Tschüss.